Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Ich grüße euch und freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge von Grünstadtmenschen dabei seid. Ja, endlich ist der Frühling da, auch wenn der sich jetzt im April noch recht wechselhaft zeigt. Dennoch ist der Zeitpunkt jetzt ideal, um neue Projekte anzugehen, beispielsweise ein Hochbeet zu bauen. Aber welche Materialien sind denn dafür gut geeignet? Wie groß sollte man sowas planen? Und gibt es irgendwelche grundlegenden Fehler, die man dabei machen kann? Mit diesen und noch mehr Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge. Gärtnern im Hochbeet ist ja ein Trend, der sich schon seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut. Ob in klein auf dem Balkon, in groß im Garten, ob aus Holz oder Metall, also wohin ich auch schaue, sehe ich gerade überall diese Hochbeete. Manchmal sind da auch selbstgebaute Modelle dabei, also echte Unikate. Es gibt natürlich auch fertige Bausätze zu kaufen, die man im Garten oder auf dem Balkon aufbauen kann. Für jede Größe ist also was dabei. Hochbeete erleichtern also nicht nur das Gärtnern, weil sie eine angenehme Höhe haben, sondern die machen auch optisch was her. Aber wie füllt man so ein Hochbeet und wie nutzt man es richtig? Weil ich da mal wieder einen fachlichen Rat brauche, habe ich heute den Gartenfriesen Dieke van Dieken eingeladen. Er ist gelernter Staudengärtner und ein absoluter Praktiker bei uns in der Redaktion. Und weil er schon das eine und andere Hochbeet gebaut hat, kann er uns bestimmt noch einige Tipps geben. Hallo Dieke.
Moin Carina, hallo.
Also, wie eben schon angesprochen, kann man sich ja beim Anlegen eines Hochbeets gestalterisch so richtig austoben, ne? Und sag mal, welche Bauweisen und Materialmöglichkeiten gibt es denn da?
Oh, da gibt es, wie du schon eingangs ja auch gesagt hast, unendlich viele Möglichkeiten, auch gerade was das Material angeht. Und unsere Leser sind da ja auch sehr aktiv, da habe ich auch schon die tollsten Modelle haben wir da schon gesehen. Wenn ich die alle aufzähle, ist wahrscheinlich die halbe Stunde schon rum, unsere Folge hier. Aber so ganz grob, so Holz ist natürlich der Klassiker beim Hochbeet. Aus Kunststoff gibt's die, Metall, aus Stein, also kannst du die Mauern, oder aus Beton natürlich, aus Gabionen habe ich es auch schon gesehen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Dann gibt's natürlich auch noch diese kleineren Varianten, praktisch so wie so Tischbeete, die dann so auf Füßen stehen, wie so ein hochgelegter Blumenkasten sieht das dann aus, so für die Terrasse. Ja, da gibt es eigentlich ja jede Menge, ne? Also das ist so, entscheidet auch so ein bisschen so der eigene Geschmack, ne? Und wie man Lust hat zu basteln.
Okay, und sag mal, welche Bauweise ist denn besonders langlebig?
Besonders langlebig ist natürlich, wenn du das aus Stein machst oder aus Metall, sag ich mal. Der Klassiker ist natürlich aus Holz. Und ich bevorzuge auch durchaus Hochbeete aus Holz. Einfach, weil die erwärmen sich gut. Das ist auch einfach zu verarbeiten. Das ist relativ schnell aufgebaut, so ein Holzhochbeet. Man muss da nicht groß mauern oder irgendwas schweißen oder so, sondern Holz kannst du einfach absägen und zusammenschrauben. Das kriegt auch jeder irgendwie hin, würde ich sagen. Und das erwärmt sich dann auch gut, das Holz. Also es hat auch gute thermische Eigenschaften. Beim Holz muss man eben gucken, dass man ein gutes Material nimmt. Also zum Beispiel Lärche, sibirische Lärche ist sehr widerstandsfähig, die kann man gut nehmen. Aber auch Douglasie oder Eiche sind sehr gute Hölzer. Also ich würde beim Hochbeet auf jeden Fall zu Holz tendieren. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen Geschmackssache.
Okay, nö, aber so für Anfänger, glaube ich, hast du da schon recht, dass man das recht gut bearbeiten kann und zurechtschneiden irgendwie. Okay, und sag mal, bevor ich jetzt das Hochbeet aufbaue, worauf sollte ich denn so beim Standort im Garten achten?
Also das Wichtigste beim Hochbeet ist eigentlich Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Also das ist so das Wichtigste, bevor man überhaupt anfängt zu basteln, dass man sich einen Platz überlegt, der schön sonnig ist, weil man ja normalerweise Gemüse darin anbaut, also wie so ein kleiner Nutzgarten darin hat. Und Gemüse steht nun mal gern sonnig, damit die Früchte gut ausreifen können. Dann sollte es noch am besten eine geschützte, warme Ecke sein, also es sollte nicht so windig sein, weil das natürlich, wenn das oben etwas erhöht steht, schnell austrocknet. Das ist noch sowas. Und was auch noch gut ist, ist, man sollte ein bisschen Platz einplanen für so ein Hochbeet. Also auch, dass man von allen Seiten gut rankommt, dass man drumherum gehen kann sozusagen, dass man allen Seiten bearbeiten kann. Und was mir auch noch einfällt, ist, es sollte, oder praktisch ist, wenn das Hochbeet in der Nähe von der Küche steht. Also wenn du da jetzt nicht erst eine halbe Stunde durch den Garten laufen musst, wenn du dir mal irgendwie ein Salatblatt zupfen willst oder irgendwie ein Schnittlauch abschneiden willst, sondern so in der Nähe von der Küche. Das wäre, glaube ich, da würde ich auch noch darauf achten, dass man da schnell mal was holen kann für einen Salat oder für ein Gericht, was man da zubereitet.
Ja, Guter Tipp. Du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, so auch der Platzfaktor. Und da wäre auch meine nächste Frage, was muss ich denn so bezüglich der Höhe und Tiefe von so einem Hochbeet beachten? Da kann ich ja bestimmt auch viel falsch machen.
Ja, kann man, aber letztendlich muss man da einfach so auf sein eigenes Maß so vertrauen, sage ich mal. Wenn jetzt einer 2 Meter groß ist, dann macht das Hochbeet natürlich ein bisschen höher als einer, der nur 1,50 Meter groß ist, so von der Körpergröße her. Aber so als Richtwert, man kann sich das immer so ganz gut merken mit so einer Arbeitsplatte in der Küche. Also man macht so 80, 90 Zentimeter, ist so die gängige Arbeitshöhe beim Hochbeet. Das ist ganz gut, da kommt man ganz gut mit zur Rande. Und man sollte auch aufpassen, dass es nicht zu breit ist. Also lang machen kannst du es natürlich ohne Ende. Du kannst da 10 Meter lang machen, ein Hochbeet. Hauptsache die Breite, die ist nicht größer als 1,20. Also 1,20 ist so ein Maß. Da kann man, wenn man so vorm Hochbeet steht, kann man dann von beiden Seiten mit den Armen noch gut bis in die Mitte greifen. Ja, also 80, 90 Zentimeter Höhe und 1,20 Meter Breite. Das ist eigentlich so das Gängige, würde ich sagen, beim Hochbeet. Und was ich auch noch ganz nett finde, ist, habe ich jetzt auch mal, das hatte auch eine Leserin von uns, hatten wir mal in einem Spezialheft, die hat das so konstruiert, dass sie das auch wirklich wie bei der Küche gemacht hat, bei der Arbeitsplatte. Die hat unten am Hochbeet so eine kleine Aussparung drin gehabt, direkt unten über dem Boden sozusagen, dass man mit den Füßen da so drunter kann unter das Hochbeet und sich dann direkt dran stellen kann. Das fand ich noch ganz pfiffig, weil gerade so ein Hochbeet ist ja gut für den Rücken, sag ich mal. Also anders jetzt, als wenn man auf den Knien rumkrabbelt da oder im Gemüsebeet. Beim Hochbeet ist das ja rückenschonend. Und wenn man sich dann schön dicht ranstellen kann, dann fällt das Gärtner noch ein bisschen leichter. Also wenn man dann baut, dann würde ich so einen kleinen Versatz unten reinmachen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch beim Arbeiten.
Mhm. Und angenommen, ich weiß jetzt, ne, wie groß und aus welchem Material jetzt das Hochbeet sein soll, wie geht's denn dann weiter? Kann ich das dann direkt auf dem Rasen aufstellen?
Ja, theoretisch schon, aber ich würde so machen immer, dass ich die Rasensoden einmal aussteche. Wichtig ist beim Hochbeet, ähnlich wie beim Kompost auch, dass da Bodenkontakt herrscht. Also dass da die Mikroorganismen und Regenwürmer und was da für Tierchen sind, dass sie da rauf und runter können sozusagen. Also mal vom Gartenboden hoch können ins Hochbeet und wieder zurück. Und auch, dass das Wasser gut ablaufen kann, dass da so eine Art Luft und Gas und Wasser und Austausch ist sozusagen. Und deswegen ist es besser, weil so ein Rasen ja doch recht fest ist, dass man einfach mal das Hochbeet sich ausmisst sozusagen. Und dann sticht man diese Fläche ab, trägt die Rasensoden ab und legt die zur Seite. Die kann man später dann für die Befüllung noch wieder gebrauchen, die Rasensoden. Aber dass das Hochbeet wirklich Erdkontakt hat. Also wenn ich jetzt das auf dem Acker anlege, habe ich das Problem natürlich nicht. Da kann ich es natürlich dann direkt auf die Erde stellen. Da muss ich jetzt nur darauf achten, auch durch den Erdkontakt, da gehen natürlich nicht auch nur nicht nur die nützlichen Tiere da ins Hochbeet rein und bearbeiten die Erde, sondern Wühlmäuse finden das auch ganz super. Gerade weil es schön warm ist, krabbeln die sehr gerne auch in so ein Hochbeet und selbst wenn das ein Hochbeet 1 Meter hoch ist, die merken, und die Wühlmäuse unter der Erde leben, die wissen irgendwie, dass oben was Leckeres ist. Und da kann man gar nicht gegen gucken, dann haben die das Gemüse verputzt. Von daher muss man unten ins Hochbeet, also praktisch da, wo es auf der Erde steht, muss man unbedingt einen Draht einziehen. Also so ein, ich nenne das immer Kükendraht. Also das ist so ein ganz feinmaschiger, ganz enger Maschendraht. So Maschenweite, was weiß ich, 15 Millimeter, mehr muss das gar nicht haben. Dass auf jeden Fall die Wühlmäuse da nicht durch können. Dass sie eine Sperre haben, dass sie nicht von unten ins Hochbeet können und das Beet dann kahlräumen. Also das vielleicht noch so als Tipp zum Aufstellen.
Ja, das ist ja schon wichtig. Wenn man da sonst so andere Nutznießer noch mit dabei hat, macht das Gärtner nicht so viel Spaß, ne?
Nee, das muss nicht sein, ne?
Genau, du hast ja eben schon mal kurz angesprochen mit diesen Rasensoden beiseite legen zum Befüllen. Genau, wie jetzt meine nächste Frage, wie muss man denn das Hochbeet richtig befüllen? Ich weiß, dass es irgendwie schichtweise gefüllt wird, aber mit was genau, das ist mir noch nicht so richtig klar.
Nee, da kann man auch eine Wissenschaft von machen, sage ich mal, wie man so ein Hochbeet befüllt. Grundsätzlich ist es so, man nimmt verschiedene Materialien zum Befüllen, weil wenn man nur Erde nimmt, ist es so, dass da einfach zu viel reinpasst. Also das ist, selbst wenn man ein kleines Hochbeet hat und wer sowas schon mal gebaut hat von unseren Lesern und Zuhörern, die wissen, was da an Erde reingeht. Und das tut gar nicht Not. Also deswegen macht man eigentlich die unterste Schicht, wie gesagt, also ganz unten erstmal ins Hochbeet kommt dieser Kükendraht sozusagen als Wühlmausschutz. Und darauf legt man dann praktisch Zweige, also so kleingeschnittene Zweige, oder man kann auch so Holzhäcksel nehmen oder sowas, damit das unten so ein bisschen luftig ist. Und das hat man auch schon mal, da hat man schon mal eine ganze Ecke gefüllt vom Hochbeet. Und auf diese Zweige, da kann man dann diese Grassoden, die man vorher ausgestochen hat, die kann man dann praktisch falsch rum, also mit dem Grünen nach unten sozusagen. Eigentlich heißt es beim Gärtnern immer das Grüne nach oben, aber in diesem Fall muss das Grüne dann mal nach unten. Legt man die Grassoden praktisch falsch rum auf diese Zweigschicht und dann auf die Grassoden selber kann man dann Kompost, also halb zersetzen, halbreifer Kompost, reicht völlig so. Kompost, der noch nicht ganz zersetzt ist, macht man da drauf als nächste Schicht. Und dann als letzte Schicht, also als vierte Schicht, man kann natürlich auch fünf Schichten machen, aber ich mache immer so vier. Als vierte Schicht würde ich dann Gemüseerde nehmen oder Hochbeeterde gibt es auch. Oder eben Reifenkompost. Wichtig ist beim Kompost, dass er wirklich gut durch ist, feinkrümelig ist und kein Unkraut mehr hat. Also das ist praktisch so von der Befüllung, kann man sagen, beim Hochbeet. Unten ist noch grob und oben ist es dann fein. Also wird dann praktisch immer feiner, das Material, so von der Schichtung her.
Ah, okay. Genau, du hast jetzt eben schon mal kurz angesprochen, dass mit dieser Hochbeeterde, das habe ich nämlich auch schon mal am Gartencenter gesehen. Welchen Vorteil hat die denn?
Die Hochbeeterde, ja, das ist eigentlich gut für Leute, die keinen Kompost haben, weil die Hochbeeterde, die hat eigentlich einen guten Kompostanteil, hat eine sehr schöne, lockere Erde ist das auch. Und die kann man auch durchaus empfehlen. Oder man kann auch eine Gemüseerde nehmen. Es gibt auch so Universal-Gemüseerden, die sind auch sehr gut. Die sind auch meistens nicht ganz so stark gedüngt wie jetzt eine Blumenerde, sage ich mal. Und bei einer Blumenerde ist oft noch so Perlit oder sowas mit drin. Das braucht man beim Hochbeet eigentlich auch nicht. Allein durch die Schichtung hat man das ja schon so, dass da ein gutes Gefüge ist, sage ich mal, und Wasser gut ablaufen kann und auch das einigermaßen luftig ist. Und von daher ist so eine Hochbeeterde, die ist eigentlich ganz gut zurechtgemischt aus verschiedenen Erdanteilen. Und dem Kompost ist dann mit drin. Und wenn man Mutterboden nehmen würde, der ist oft zu fest und zu hart. Und davon ist man eigentlich mit Hochbeeterde ganz gut beraten. Aber wie gesagt, man kann auch eine andere Gemüseerde nehmen. Ich würde schon eine qualitativ gute Erde nehmen. Immer vorausgesetzt, ich habe keinen eigenen Kompost. Wenn du einen eigenen Kompost hast und du hast richtig guten Kompost, kannst du den natürlich auch nehmen. Dann brauchst du keine Erde zu kaufen. Ja, das ist vielleicht noch so.
Okay. Und nochmal ganz kurz zu dem Auffüllen. Also wenn ich jetzt nur so ein kleines Hochbeet für den Balkon habe, das sind ja meistens nur so erhöhte Pflanztröge, muss ich das dann auch so aufwendig schichten?
Nee, da braucht man es nicht. Da geht ja auch nicht so viel Erde rein. Das kann man natürlich auch machen, aber wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in der April-Ausgabe von Mein Garten, da ist ja so ein kleines Hochbeet drin, auch auf so Füßen, auf so Beinen. Und da ist der Pflanzkörper selber sozusagen, also diese Kübel oder diese Wanne, wo die Erde reinkommt, die ist, glaube ich, nicht mal 30 Zentimeter. Und wenn man da noch Äste reinmacht und dann Grassohn und alles, dann ist oben gar kein Platz mehr für die Erde. Also wichtig ist nur, dass man da eine gute Drainage reinmacht. Also ich habe das jetzt auch aufgebaut, bei meiner Mutter zum Beispiel habe ich das aufgebaut, dieses Hochbeet, was auch beim Menschener Garten da, was ich da eine Geschichte da auch zeige beim Aufbauen. Da habe ich einfach unten auf dem Boden, das ist so eine Plastikfolie, damit das Holz geschützt ist. Und darüber habe ich dann einfach so dieses klassische Blähton habe ich da genommen. Dieses kugelige, leichte Gestein sozusagen, roten. Was man ja auch nimmt, wenn man jetzt einen Kübel bepflanzt zum Beispiel. Einfach, um eine gute Drainage zu haben, damit man unten keine Staunässe hat. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man die letzten 20 Zentimeter oder 25, wie viel es da noch ist, kann man dann einfach mit einer Erdschicht machen. Man kann es mit zwei machen, wenn man jetzt ein bisschen Geld sparen will zum Beispiel. Aber letztendlich, so groß sind die dann meist auch nicht. Dann nimmt man dann einfach einen Erdsack und kippt den da komplett rein. Wichtig, was ich vorher noch vergessen habe beim Aufbau, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man natürlich gerade, die meisten Hochbeete sind eben aus Holz, wie gesagt, dass man da die Innenwände, dass man die mit Folie abkleidet. Bei so einem Bausatz ist das in der Regel dabei, da ist so eine Plastikfolie dabei. Bei so kleinen Sachen kann man einfach so einen Müllsack aufschneiden und da dran tackern. Wenn man jetzt ein richtig großes Hochbeet hat, da würde ich schon eine stärkere Folie nehmen. Ich habe auch mal ein anderes Hochbeet aufgebaut, also ein klassisches aus so einem Stecksystem. Und da habe ich dann vorher einfach im Gartencenter Teichfolie gekauft. Also einen halben Millimeter stark, das reicht schon. Dann kann man die noch gut biegen, die lässt sich auch gut schneiden. Und dann habe ich diese Teichfolie praktisch zurechtgeschnitten und von innen ans Hochbeet getackert, sodass praktisch das Hochbeetholz innen geschützt ist vor Fäulnis, dadurch, dass es dann eben keinen direkten Erdkontakt hat. Und das gilt aber für alle Hochbeete grundsätzlich, für alle Holzhochbeete, sag ich mal.
Das waren ja jetzt schon jede Menge Infos. Wie wäre es da mal mit einer kurzen Pause? Ich glaube ja, dass wir die in diesen turbulenten Zeiten alle zwischendurch mal brauchen. Beim Werkeln im Garten, aber vor allem auch beim Wandern, kann ich dem Alltag so richtig gut entfliehen. Und so hoffe ich, dass wir schon bald wieder etwas mehr unterwegs sein können. Das Tolle ist ja, dass wir in Deutschland echt wunderschöne Ecken haben, die definitiv eine Reise wert sind. Deshalb möchte ich euch jetzt den zweiten Partner dieser Folge vorstellen, nämlich die Stadt Bad Tölz. Dort freut man sich auch schon, bald wieder Urlaubsgäste zu empfangen. Wenn ihr mal wieder so richtig durchatmen wollt und nach einem besonderen Naturerlebnis sucht, gepaart mit typisch bayerischer Wohlfühlatmosphäre, dann seid ihr in Bad Tölz genau richtig. Die Stadt liegt in Oberbayern in der Voralpenregion, nur etwa 50 Kilometer südlich von München und ist umgeben von Badeseen und herrlicher Natur. Von dort aus könnt ihr zum Beispiel verschiedene Wanderungen, aber auch Radtouren starten. Und wer danach eine Erfrischung braucht, der hängt seine Füße einfach in die Isar. Die fließt nämlich direkt durch das Städtchen. Möglichkeiten zum Bummeln bietet außerdem die historische Altstadt von Bad Tölz. Dort ist auch die bayerische Tradition noch so richtig erlebbar. Und habt ihr Lust bekommen, die Rucksäcke zu packen? Dann habe ich noch einen Schmankerl für euch. Nämlich ein Gewinnspiel, bei dem es einen Urlaub in Bad Tölz für zwei Personen im Wert von 500 Euro zu gewinnen gibt. Na, das ist doch mal was. Teilnehmen könnt ihr mit dem Stichwort Grünstadtmenschen. Unter www.bad-tölz, übrigens mit OE geschrieben, .de/aufatmen. Die genauen Infos dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt wollen wir uns wieder dem Hochbeet widmen. Ich habe da nämlich noch so einige Fragen an Dieke. Dieke, wenn dann das Hochbeet aufgebaut und befüllt ist, dann geht es ja endlich mit dem Bepflanzen los, ne? Und sag mal, was kann ich denn im April schon so für Gemüsepflanzen setzen oder sehen? Weil nachts kann es ja doch noch empfindlich kalt werden.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Hochbeet hat das, das Gute beim Hochbeet ist auch, dass es, man kann schon relativ früh anfangen, weil das ja die Erde sich besser erwärmt, kann man sich ja vorstellen. In einem Meter Höhe erwärmt sich die Erde besser als unten im kalten Boden auf dem Acker. Aber trotzdem ist natürlich noch, sind noch Nachtfröste bis Mitte Mai, das weiß ja jeder Gärtner, die berühmten bösen Eisheiligen. Aber was man schon machen kann, es gibt ja ein paar Gemüsearten, die ein bisschen robuster sind, also zum Beispiel Salat kannst du schon aussehen oder anpflanzen, Radieschen gehen auch, Kohlrabi, Lauchzwiebeln sind ziemlich hart im Nehmen oder auch einfach, dass man schon Kräuter reinsetzt. Die können ja auch so ein, sag mal so 2-3 Grad minus können die schon mal verknusen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Thymian hast oder einen Oregano oder ein Lavendel oder ein Rosmarin, ne, die kannst du natürlich auch schon reinsetzen, die machen sich auch immer gut im Hochbeet. Und was ganz wichtig ist, im Salat ist ja oft so, dass man das als Jungpflanze kauft. Einfach unbedingt darauf achten, wenn jetzt Nachtfröste angesagt sind, würde ich mir immer so ein Vlies bereitlegen, dass man es mal kurz abdecken kann. Ein Vlies oder einen Karton drüber stellen oder einen Eimer oder sonst was. Einfach nur, das ist ja nur über Nacht. Das macht man dann abends drauf und nimmt es morgens wieder runter. Und eben nur, das ist ja so viel Frostnächte, gibt es auch nicht mehr. Das ist ja immer nur, dass nochmal so eine kalte Welle kommt mit 2-3 kalten Nächten und dann ist ja meist schon wieder vorbei. Einfach im Auge haben und selbst wenn man dann sowas wie Salat pflanzt oder so, dass man dann, wenn man da vorgezogene Jungpflanzen hat, dass man die einmal kurz abdeckt und dann passiert da eigentlich nichts.
Okay. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Salatpflanzen kann man jetzt schon setzen. Und genau. Bei Salat, da klingelt es bei mir immer, denn ich weiß, die Schnecken, die lieben ja auch Salat. Und ich glaube, diese Schnecken bleiben einem ja auch nicht im Hochbeet erspart, oder? Wie kann ich denn da so die Salatpflanzen vor schützen?
Ja, das stimmt. Also man muss allerdings sagen, dass sie natürlich im Hochbeet ist der Schneckendruck, wie der Gärtner so sagt, längst nicht so hoch wie unten im Gemüsebeet. Einfach, weil die schon mal hochkommen müssen. Und so richtig schnell sind sie ja nun auch nicht. Und die müssen die da erstmal einen Meter hochkriechen müssen. Dann gucken sie erstmal unten, was da alles zu futtern gibt. Aber stimmt natürlich, auch im Hochbeet kann man Schneckenproblem haben. Aber das Gute ist, im Hochbeet kann man die gut absammeln. Besser als wenn man über den Boden krabbeln muss. Weil man einfach eine angenehme Höhe hat. Und die Hochbeete sind auch nicht so groß. Ist ja kein Hektar, den man da hat in der Regel. Das heißt, das kann man gut absammeln. Was auch geht, oder was sehr praktisch ist, ist auch, dass man so ein Kupferband einfach so außen um das Hochbeet drumherum klebt. Das gibt so, also einige Gartenhersteller bieten das an. Also gibt es im Gartencenter einfach zu kaufen. Das ist dann so, was weiß ich, so 2-2,5 Zentimeter breiter Kupferstreifen ist das. Ich habe es auch schon mal im Bastelbedarf gekauft. Ich hatte zum Beispiel eine Hosta. Funkien mögen Schnecken auch gerne im Topf. Da habe ich das einfach um den Topf rumgeklebt. dieses Kupferband und da gehen die tatsächlich nicht rüber. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie gelesen, dass das wie so eine elektrische Ladung ist oder so, dass sie einen kleinen Schlag kriegen. Auf jeden Fall zucken die zurück, wenn sie da an dieses Kupferband kommen. Wissenschaftlich genau weiß ich es aber nicht. Das geht auch. Und Schneckenkorn geht natürlich auch. Ich erwähne es der Vollständigkeit halber. Da gibt es ja auch dieses aus dem ökologischen Landbau, dieses Schneckenkorn mit dem auf der Basis von Eisen-3-Phosphat. Aber ich denke, im Hochbeet braucht man da gar kein Schneckenkorn einzusetzen. Allein mit Absammeln und mit so einem Kupferband kriegt man das hin. Man kann auch noch so einen Kleber drumherum machen an der Seite. Gibt's auch, dass man so Kleber aufträgt, wie so ein Leimring sozusagen. Aber das mag ich selber nicht so gerne, weil ich bin so ein Typ, ich bin da garantiert mit der Hose dran. Sobald ich im Hochbeet irgendwie arbeite oder ernte, dann klebe ich da selber fest und das finde ich nicht so schön. Also ich würde dann eher das Kupferband nehmen.
Und wo wir gerade noch bei den tierischen Besuchern sind, da passt die Leserfrage von Martin jetzt ganz gut. Der möchte nämlich wissen, was man bei Ameisen im Hochbeet macht.
Ja, Ameisen, beliebtes Thema, ne? Nicht nur im Hochbeet, ja, sondern grundsätzlich bei unseren Lesern und Zuhörern. Grundsätzlich muss man sagen, dass Ameisen, die machen ja nichts an den Pflanzen. Die machen nichts kaputt, die fressen nichts auf, die schädigen die Pflanzen nicht. Die sind eher lästig, das ist es eigentlich. Ja. Das Erste, was man machen kann, ist einfach mal, wenn man sieht, wo die Straße langläuft und wo das Nest ist, also wo die rauskommen aus dem Hochbeet, erstmal ordentlich unter Wasser setzen. Ein paar Mal, jeden Tag mal Gartenschlauch kräftig reinhalten. Das mögen sie schon mal gar nicht, wenn der Bau unter Wasser ist. Wenn sie dann irgendwie eine andere Stelle gefunden haben und da dann rauskommen, was man auch machen kann, ist, dass man praktisch, ich habe das mal, was habe ich, genau, da gibt es so einen Trick mit so einem Topf, dass man einen Tontopf nimmt, dass man den nass macht und mit Zeitungspapier oder Holzwolle füllt, dass du so richtig fest drin sitzt in dem Tontopf, dass man so reinklemmt. Kann man auch noch ein bisschen Zucker oder Marmelade oder sowas mit reinmachen, irgendwas Süßes. Und diesen Topf stellt man dann umgekehrt sozusagen, also mit der Öffnung nach unten, auf dieses Ameisennest. Und da krabbeln die dann rein. Weil das da schön luftig ist, wenn man, wie gesagt, Zucker reingemacht hat, weil es schön süß ist und auch, weil der Topf sich erwärmt. Dann krabbeln die da rein, die Ameisen, und dann verlegen die ihr Nest da nach oben sozusagen. Man wartet ein paar Tage und dann kann man einfach mit einer Schaufel so unter den Topf gehen, kann die dann so abheben und dann kann man die Ameisen praktisch umsiedeln. Dann muss man sie nicht töten, weil das ja eigentlich ganz nützliche Tiere sind, die auch sonst im Garten nützliche Funktionen haben, indem sie irgendwelche Schneeglöckchen oder Winterlinge oder sonst was da die Samen verteilen. Da kann man den Topf, wenn man ihn so auf der Schaufel hat, setzt man ihn in eine andere Gartenecke, wo die Ameisen nicht stören. Oder zum Nachbarn. Nee, natürlich nicht. Einfach irgendwo hin, wo sie nicht stören, oder auf eine Wiese. Da einfach, wo die Ameisen dann ihren Aktivitäten nachgehen können. Und man ist dann praktisch los aus dem Hochbeet. Es gibt auch noch sowas, das hat man früher so gemacht, dieses Hausmittel mit Backpulver. Das ist so, da hat man Backpulver und Puderzucker gemischt und dann haben die Ameisen das gefressen. Aber dann sterben die einen recht qualvollen Tod. Die gehen dann nämlich auf wie so ein Kuchen. Das heißt, die platzen. Und das ist so etwas, das würde ich nicht machen. Das möchte ich auch nicht empfehlen. Nein. Also falls das mal jemand schon mal gemacht hat und denkt, das ist eine super Sache, finde ich jetzt nicht so schön, weil muss man den Tieren ja auch nicht antun. Und was man vielleicht noch als letzten Tipp zum Ameisen, dann haben wir es auch, glaube ich, umfassend beantwortet. Ameisen sind auch relativ geruchsempfindlich. Wenn man in die Nähe, wenn man da ätherische Öle ausbringt in der Nähe vom Nest, dann suchen die oft das Weite. Oder man pflanzt einfach einen Lavendel oder einen Thymian da in die Nähe, wo die Ameisen sind. Dann verschwinden die in der Regel auch, weil die dann diesen scharfen Geruch, diesen würzigen Geruch, aromatischen Geruch, der für uns ganz schön ist, den mögen die Ameisen nicht. Das vielleicht auch noch so als Bio-Tipp zu den Ameisen.
Oh, Mensch, das wusste ich auch noch nicht, Mensch. Aber ja, jetzt kann sich ja Martin einen von deinen guten Tipps aussuchen, ne?
Ja, einer soll wohl helfen, hoffe ich.
Einer sollte passen, genau. Um noch mal kurz auf den Anbau zurückzukommen, Dieke. Was sind denn so deine Top 5 Pflanzen fürs Hochbeet?
Meine Top 5?
Oh, ja, hast du da so Lieblingspflanzen?
Da muss ich mich entscheiden, ne? Das ist immer schlecht. Bei Gärtnern immer schlecht. Ich will alles pflanzen und anbauen. Ich habe tatsächlich welche. Und zwar, das sind auch welche, die habe ich jetzt eingangs gar nicht erwähnt, als du sagtest, was man jetzt schon im Hochbeet machen kann. Ich habe gern so auch, ich mag zum Beispiel, ganz vorne bei mir sind Cocktailtomaten. Das ist so an eins, würde ich sagen. Die funktionieren super im Kübel und dann natürlich auch im Hochbeet. Wachsen in der Höhe, das heißt, sie brauchen nicht so viel Platz. Die sind ja so im Stab dran. Da kann man immer welche ernten. Die mag ganz gerne Snackpaprika, genau dasselbe. Die werden nicht so groß wie klassische Paprikas. Und da gibt es auch ganz leckere, relativ süße Sorten. Ich mag es auch gerne süß, ähnlich wie die Ameisen. Kopfsalat ist immer gut, weil es eine relativ schnelle Kultur ist. Und die kann man gut ernten aus dem Hochbeet. Schnittlauch finde ich immer gut, gerade so für einen Salat. Kann man sich immer was abschneiden und dann in Salat reinschnippeln. Ja, was gibt's noch? Fünf hat's gesagt, vier habe ich jetzt, fünfte vielleicht noch.
Einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Kohlrabi. Kohlrabi oder rote Beete? Oh. Irgendwie beides. Sagen wir mal Kohlrabi. Also irgendwas Kohliges auf jeden Fall. Das finde ich auch noch ganz gut. Das geht auch gut im Hochbeet. Und ich habe noch ein Sechstes, fällt mir gerade ein. Sechster. Was nur so indirekt dazu gehört. Und zwar Kapuzinerkresse finde ich immer ganz schön im Hochbeet.
Oh, ja.
Das ist ja kein klassisches Gemüse, sage ich mal. Aber du kannst natürlich, die Blüten kann man so schön, da kann man den Salat mit verzieren. Oder auch die Samenkapseln kann man so einlegen wie Kapern. Und das sieht auch toll aus. Dann hat man so einen schönen Farbklecks, weil Gemüse ist ja oft, auch Kräuter, oft grün. Und so diese Kapuzinerkresse, die kann man so an der Ecke setzen und die renkt dann so runter und blüht dann so schön. Das mag ich eigentlich sehr gerne leiden. Das ist optisch sehr schön und das ist ja auch irgendwie wichtig. Ne? Auch nicht nur sonst im Garten, sondern auch beim Hochbeet. Also von daher Kapuzinerkresse
unbedingt.
Auch noch so als Tipp.
Ja, und auch das Auge ist mit, da hast du schon vollkommen recht, mit den Blüten, das sieht schon hübsch aus.
Genau.
Und sag mal, jetzt haben wir ja so die Pflanzen, die sich gut fürs Hochbeet eignen. Und da gibt es doch bestimmt auch Pflanzen, die man besser nicht ins Hochbeet setzen sollte.
Klar, die gibt es natürlich auch. Ne? Also ein Kürbis zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt ins Hochbeet setzen. Dann ist das Hochbeet nämlich voll. Es sei denn, man hat ein ganz großes. Also alles, was wirklich groß wird und viel Platz einnimmt, das würde ich jetzt nicht machen. Kürbis, okay, was ich gerade schon sagte, ist nicht... Nicht gerade gut. Oder auch Rhabarber wird ja sehr groß und wuchtig mit den Blättern, ist nix. Mhm. Zucchini, gut, da gibt es kleinere Sorten inzwischen, die sich auch tatsächlich auch für einen Anbau auf der Terrasse eignen. Die kann man nehmen. Also klassische Zucchini, die brauchen auch so ein bisschen Platz, würde ich nicht nehmen. Kartoffeln auch nicht, weil man die ja in der Erde hat. Und das ist, da haben wir ja meist auch ein bisschen mehr. Nicht nur irgendwie drei Pflänzchen, sondern das ist vielleicht auch nicht so optimal. Das würde ich weiter in einem Gemüsebeet machen. Ja, das sind jetzt so im Groben die Sachen. Und dann, ja, gleich mal eine Maispflanze oder Stangenbohnen oder so, alles, was so extrem hoch wird, würde ich da jetzt auch nicht reinsetzen. Ne? Also,
stimmt, da kommt man auch nicht mehr dran. Ne?
Ja, genau, da brauchst du eine hohe Leiter. Ne? Und das ist, glaube ich, im normalen Gemüsebeet dann besser aufgehoben. Aber ansonsten, so klassische Gemüsesorten, die ich jetzt oder Arten, die ich jetzt ja schon zum Teil genannt habe, die gehen natürlich wunderbar.
Gut, und was, sag mal, was ist mit Melone?
Melone. Ja, Melone, ich sag mal, wenn man so eine Wassermelone hat, die sehen ja dann oft größer als eine Bowlingkugel, ist vielleicht auch nicht optimal, aber es gibt ja jetzt auch so diese kleineren, diese Honigmelone und diese Charonté-Melone und sowas. Das geht, klar, das geht durchaus, das kann man machen. Aber es kommt immer etwas auf die Größe an. Also wenn du jetzt ein Hochbeet hast, das ist irgendwie 3 Meter lang ist, klar, ne, dann kannst du da kannst du auch ein kleines Ranggitter reinsetzen für deine Erbsen oder sowas. Ne? Das ist kein Ding. Ja, oder auch für Gurken oder sowas. Das geht natürlich auch wunderbar im Hochbeet. Aber ich gehe jetzt von diesem klassischen Hochbeet aus, sage ich mal, was jetzt 1,20 Meter Tiefe hat, aber dann so von der Breite her vielleicht 2 Meter hat oder so. Mhm. Da muss man sich das schon gut überlegen, was man da reinsetzt, weil sonst hat man nachher dann nur 2 Kulturen da drin und für den Rest ist kein Platz mehr. Aber Melone, das geht. Die kann man ja auch praktisch mit so einer, wie nennt man so eine kleine Stahlmatte oder sowas, so eine Baustahlmatte, stellt die schräg hin und da kann das dann so dran hochranken. Ne? Dann hat man so diese, kann man so in die Höhe gärtnern sozusagen. Und dann gehen auch Melone, klar.
Oh Mensch, so viele Tipps. Diege, kannst du uns abschließend noch mal so kurz zusammenfassen, worauf man beim Anlegen eines Hochbeets noch mal im Garten achten sollte? Also nur so ein paar 4 bis 6 Tipps oder so noch mal so zusammenfassend.
4 bis 6, das muss ich mich schon wieder entscheiden. Aber gut, kriegen wir hin. Okay, das ganz klar, an erster Stelle ist die Sonne. Das, was ich auch eingangs als erstes gesagt hatte, das ist das Wichtigste, dass das schön sonnig steht, damit das Gemüse gut ausreifen kann. Dann soll es warm sein, also geschützt. Sollte keine windige, zugige Ecke sein, wo ihr das Hochbeet aufbaut. Dann noch kurze Wege, also möglichst dicht an der Küche oder an der Terrasse, dass man da schnell mal was ernten und rausholen kann. Dann als Viertes würde ich sagen, die Arbeitshöhe. Dass ihr selber guckt für euch, einfach mal messen an der Küche oder was, oder im Waschbecken oder so, was für euch eine gute Arbeitshöhe ist und in der Höhe entsprechend baut ihr auch das Hochbeet. Fünftens, Material, gutes Material, kein Fichte-Tanne-Holz, am besten noch unimprägniert, sondern wirklich gutes, dauerhaftes Holz nehmen, was ich eingangs ja schon erzählt habe. Wie gesagt, sibirische Lärche ist so ein Klassiker fürs Hochbeet. Und dann als Sechstes, um sich später Ärger zu ersparen, würde ich noch sagen, Wühlmausschutz unten einbauen. Also Drahtgitter unten. Das sind jetzt so, waren jetzt dann 6 Stück und das sind so die wichtigsten Facts, wie man so neudeutsch sagt, gell?
Perfekt. Das hast du doch gut zusammengefasst. Ach, und jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen, Dieke.
War klar.
Weil wenn ich jetzt das Hochbeet so längere Zeit habe, dann stellt man ja auch fest, ne, dass auf einmal dann so die Erde peu à peu absackt. Was mache ich dann?
Ja, stimmt, das ist noch ein guter Punkt, richtig. Ja. Ja, wenn die Erde absackt, einfach nachfüllen. Da muss man dann auch nicht groß auf die Schichtung achten. Normalerweise, die saust ja auch nicht einen Meter runter oder auch nicht mal einen halben, sondern immer nur so ein bisschen, weil Erde sich nun mal setzt. Und gerade wenn man unten so Strauchzeug hat, das vergeht ja auch und wird zusammengedrückt von dem Gewicht oben, da kann man einfach Erde nachfüllen. Einfach so, wenn man dann, ich sag mal, in einem Jahr gegärtnert hat, im nächsten Jahr, im Frühjahr, füllt man dann wieder frische Erde oben auf. Und so grundsätzlich würde ich sagen, so eine Hochbeetfüllung, ja, da gibt's, also das kann man, ist auch nicht in Stein gemeißelt, wann man das jetzt mal neu macht. Also ich würde sagen, so 5-6 Jahre ist eigentlich so eine gute Faustzahl. So nach 5-6 Jahren würde ich, glaube ich, die Füllung mal komplett erneuern. Dann kann man auch mal gucken beim Hochbeet, ob alles noch hält und stabil ist. Wenn man es stabil gebaut hat, müsste das nach 5 Jahren auch noch alles in Ordnung sein. Da kommt ja auch nicht Druck drauf, auch durch die Erde, die dann so an die Außenwände da drückt. Aber so nach 5-6 Jahren, glaube ich, da würde ich die Füllung innen drin mal austauschen. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wenn du Starkzehre hattest, so wie, was so mein Lieblingsgemüse ist, so wie Paprika, Tomate, Gurken meinetwegen noch, die ziehen natürlich auch viel raus aus der Erde. Also dann würde ich sagen, so ja, 5 Jahre ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal das Ganze neu aufzusetzen.
Okay, aber das sind ja schon mal schon 5 Saisons, wo man halt richtig gute Sachen anbauen kann und ernten kann. Das.
Ja, und das macht wirklich Spaß. Und auch gerade, wenn man so älter wird, sage ich mal, so ein bisschen am Kreuz zieht, ist echt eine feine Sache, finde ich. Also ich finde das, find das durchaus gut, so Hochbeet gerne.
So, jetzt hast du es auch schon endlich geschafft, Dieke. Danke dir für deine hilfreichen Antworten. Und all den Hochbeetgärtnern da draußen, denen wünsche ich natürlich auch eine ertragreiche Saison.
Ja, wünsche ich auch. Viel Erfolg. Viel Spaß beim Gärtnern, viel Spaß beim Ernten vor allen Dingen und dann beim Aufessen von dem Gemüse. Ne? Ich drücke euch die Daumen. Kriegt ihr hin.
Wenn ihr schon ein schönes Hochbeet angelegt habt oder in Eigenregie etwas Außergewöhnliches gebaut habt, dann schickt uns gerne Bilder von eurem Hochbeet über Instagram oder per E-Mail. Und auch falls euch zu dem Thema noch irgendwas Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen wollt, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, eure Carina.